Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Alles Pädagogik, dem Fachpodcast vom SOS Kinderdorf.
Unser Podcast richtet sich an alle pädagogischen Fachkräfte, die junge Menschen betreuen und begleiten. Wir wollen spannende fachliche Impulse setzen, Diskussionen anregen und damit eure pädagogische Arbeit vor Ort unterstützen.
Wir, das sind Benjamin Kieslich
und Yvonne Kaiser. Wir kommen beide aus dem Ressort Pädagogik des SOS Kinderdorfvereins.
Bevor wir in die zweite Folge einsteigen, wollen wir uns ganz herzlich bedanken für eure Rückmeldungen und eure Kommentare zur ersten Folge.
Thema unserer zweiten Folge ist nicht zu nah und trotzdem da. Es geht um Beziehungsarbeit mit schwer erreichbaren jungen Menschen.
Und dafür haben wir zu Gast Jasmin Panther. Jasmin arbeitet im Jugenddienst im Kinderdorf Saarbrücken und hat uns eine Geschichte über Tom mitgebracht. Herzlich willkommen, Jasmin.
Hallo, ja, freut mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Warum hast du uns den Tom heute mitgebracht?
Ja, ich habe den Tom mitgebracht, weil das tatsächlich ein Fall ist, der mich schon über die letzten, ich glaube inzwischen sind es 2 Jahre, so ein bisschen in Atem gehalten hat und sehr exemplarisch dafür ist, dass Beziehungsarbeit mit schwer erreichbaren Jugendlichen nicht ganz einfach, nicht geradlinig und von Misserfolgen durchwachsen ist.
Wenn du von schwer erreichbaren Jugendlichen sprichst, von was sprechen wir denn dann?
Schwer erreichbare Jugendliche oder junge Menschen sind für uns hier in dem Arbeitsfeld die, die einfach durch ganz, ganz viele Systeme schon gefallen sind oder überhaupt gar nicht in irgendwelchen Systemen drin sind und deshalb irgendwie eine Anlaufstelle brauchen. Es sind oft Menschen, die multiple Problemlagen haben, von psychischen Problemen über eine Suchtproblematik, über Delinquenz bis hin zu Beziehungsproblemen. Ich will es nicht Unfähigkeit nennen, aber so, die keine konstanten Beziehungen irgendwie führen können. Und dementsprechend auch nicht so gut angebunden werden können.
Kannst du uns noch mal kurz sagen, was ihr für Angebote dann habt in Saarbrücken?
Der Jugenddienst, der hat so früher als Punker-Projekt gestartet, vor 27 Jahren. Jetzt ist diese Punk-Szene so ein bisschen ausgedünnt. Aber wir haben trotzdem noch ganz, ganz viele junge Menschen, die einen Hilfebedarf haben und dann hier in unser Angebot reinpassen. Und wir machen Einzelfallberatung. Wir haben einen offenen Treff, in dem junge Menschen sich aufhalten können, zum Beispiel Tischkicker spielen oder ins Tonstudio oder einfach was essen mit einem großen, großen Tisch bei uns in der Anlaufstelle. Und wir machen auch Streetwork, um einfach den Erstkontakt so ein bisschen herzustellen. Das heißt, wir sprechen junge Menschen auf der Straße an und sagen hier, wie geht's euch so? Was macht ihr so? Habt ihr schon mal von unserem Angebot gehört? Gibt's jemand, der bei euch irgendwie gerade Hilfe braucht? Wie ist so die Lage?
Und darüber hast du auch Tom kennengelernt?
Das war tatsächlich so ein Fall, den wir ab und zu erleben, der uns aber gar nicht so lieb ist. Und zwar hat die Mutter vom Tom uns ganz oft angerufen und gesagt, hier bitte, ich habe da ein Kind, der ist 18 Jahre alt. Der nimmt mir hier alles auseinander. Ich möchte nicht mehr mit dem zusammenwohnen. Der braucht dringend, dringend Hilfe. Könnt ihr da was machen? Und dann ging das eine Weile so weiter. Ich habe dann gesagt, naja, wenn dann, dann muss der halt irgendwie selber kommen. Und das hat er dann tatsächlich auch irgendwann gemacht. Widerspenstig und auf Drängen der Mutter hin. Und dann ist er bei uns in der Anlaufstelle aufgekreuzt.
Okay, und wie war so dein Eindruck von Tom? Wie ist der gekommen zu euch?
Tatsächlich war das dafür, dass wir vor allem schwerpunktmäßig mit von Wohnungslosigkeit bedrohten und wohnungslosen Menschen zu tun haben, erstmal relativ durchschnittlich, also sah aus wie so ein relativ normaler 18-Jähriger, bisschen wirre Haare, nicht sehr groß, bisschen schmächtiger, aber auf jeden Fall gepflegt. Hatte ein bisschen stechenden Blick und so ist er reinspaziert.
Und wie seid ihr dann zusammen ins Gespräch gekommen?
Ja, das war spannend. Der wollte nämlich eigentlich gar nicht so richtig reden. Also wir saßen dann zusammen im Beratungszimmer und ich habe gefragt, ja, wie ist denn das? Und dann war er nur so, ja, meine Mutter hat mich ja hergeschickt und so und es ist alles blöd. Aber viel mehr hat man erstmal nicht aus ihm rausbekommen.
Okay, aber sowas kennst du ja wahrscheinlich, oder? Wie bist du dann mit Tom weiter vorgegangen?
Ja, das ist dann immer so der spannende Part, die Beziehungsarbeit losgehen zu lassen. Wir haben da immer so einen Erfassungsbogen und das Wichtige ist, erstmal so ein bisschen ins Gespräch einfach zu kommen und dieser Erfassungsbogen liefert dann so ein paar Impulse, wo man einfach fragen kann, ja, wo wohnst du, mit wem wohnst du denn gerade zusammen und wie läuft's denn zu Hause, hattest du schon mal Jugendhilfe oder nicht und was sind denn hier so deine Ziele? Da hat er tatsächlich ganz oft erstmal abgeblockt und bei ganz vielen Sachen hat er einfach nur gesagt, So, nee, sag ich nicht. Fragen Sie meine Mutter. Aber gleichzeitig auch dann immer wieder durchblicken lassen, dass er nicht in einem guten Freundeskreis ist. Dass es da was gibt, was ihn sehr, sehr stark beschäftigt. Dass da Drogenproblematiken vorliegen. Und dann ist ihm irgendwann tatsächlich so ein bisschen rausgerutscht, dass er jetzt gerade kürzlich einen sehr guten Freund verloren hat, der in einer Überdosis gestorben ist. Hab ich genauer nachgefragt, weil ich tatsächlich diesen anderen jungen Menschen, der da verstorben war, den kannten wir hier bei uns im Bereich, weil der da auch schon Hilfe angenommen hat und ein Klient von uns war. Und das war dann tatsächlich der Punkt, an dem ich so ein bisschen den Fuß in die Tür kriegen konnte, weil ich dann irgendwann gesagt habe, heißt der so und so. Und der Tom hat mich dann angeguckt und hat gesagt, ja, das war der. Und dann ist einiges aus ihm rausgebrochen. Der hat dann angefangen zu erzählen und dass in seinem Freundeskreis alle über diesen Tod lachen, dass sie es alle gar nicht ernst nehmen, dass er überhaupt gar nicht richtig da mit jemandem drüber reden kann, hat angefangen, mir Bilder zu zeigen von den vergangenen Jahren, in denen die zwei viel miteinander zu tun hatten. Und das war so ein erster Knackpunkt, an dem man so gemerkt hat, so ups, okay, da ist was Großes dahinter und damit habe ich ihn auch im ersten Moment gewonnen.
Okay, und dann ist sozusagen euer Kontakt darüber entstanden oder wie ging es dann weiter?
Ja, also zuerst mal kann man ja sagen, hey, das war ja erstmal ein großer Erfolg von diesem, nee, ich erzähle dir gar nichts, du bist eine fremde Person für mich, hin zu, ich zeig dir private Bilder. Ja, und dann ging es aber nicht so ganz arg erfolgreich weiter. Das war dann zwar im ersten Moment ein Durchbruch und dann ist der Klient aber erst nochmal abgetaucht.
Also er ist abgetaucht, aber die Geschichte hat ja dann noch weiter Fahrt aufgenommen für dich und für den Klienten auch.
Das stimmt. Ich habe den dann zufällig in der Stadt getroffen. Ich habe ihn erst gar nicht gesehen und dann hat er aber auf sich aufmerksam gemacht und mir zugewunken. Und das war für mich dann einfach nochmal so ein Zeichen, okay, der sucht da auch irgendwie den Kontakt. Und dann habe ich ihn nochmal angerufen, weil ich hatte ja seine Nummer. Habe gesagt, hier, wir hatten doch im ersten Gespräch, haben wir doch überlegt, wie können wir deine Situation verbessern. Und dann kam tatsächlich irgendwann raus, aha, der hat gerade ein großes Problem, was sich um das Thema Geld dreht. Denn der hat Schulden beim Zahnarzt gehabt. Und das war dann so der zweite Moment, in dem ich so den Fuß in die Tür kriegen konnte und sagen konnte, hier, du bist total unzufrieden gerade mit deinem Leben, mit dieser Situation, aber so, wir können doch da zusammen irgendwie rangehen und können doch da zusammen was machen.
Also du hast den Kontakt wieder aufgenommen und hast ein Thema mit ihm zusammen gehabt, die Finanzen. Und das klingt ja so, dass du in der Beratung, die du tagtäglich durchführst, ja auch so eine Allzuständigkeit hast. Also das ist ja wirklich eine Wundertüte, wie die Jugendlichen zu dir kommen und du darfst dann für alles überrascht sein. Und das war bei Tom, schien es auch so zu sein, richtig?
Ja, also ich meine, so viele Menschen wie es gibt, so viele Situationen, Persönlichkeiten und Problemlagen gibt es auch irgendwie. Man weiß ja nie, welcher Mensch da irgendwie einem gerade dann gegenüber sitzt und da eine Beziehung aufzubauen und mal erstmal rauszufinden, okay, was sind das für Probleme? Und die erstrecken sich ja wirklich in alle Richtungen. Das ist immer wieder so ein bisschen eine Kunst und da müssen wir im Jugenddienst auch immer wieder bereit sein, neue Themen anzugehen und dann irgendwie nochmal zu gucken, okay, an welche Stelle kann ich da weiterverweisen? Wie können wir da eine weitere Hilfe einleiten? Wie können wir den jungen Menschen dabei unterstützen, irgendwie ein neues Ziel zu erreichen und dabei gleichzeitig auch so die Beziehung zu stärken?
Ja, das klingt sehr spannend. Wie konkret hast du bei Tom denn das umgesetzt?
Das war glücklicherweise nicht so schwer, da wir über die Landesarbeitsgemeinschaft Streetwork vom Saarland, wo wir mit drin sind, eine Beihilfe auszahlen konnten. Das heißt, ich habe mit dem Tom thematisiert, naja, du hast jetzt das Geld nicht, wir können das irgendwo anders herorganisieren, wenn du das möchtest. Kann aber sein, dass du einen Teil davon zurückzahlen musst. Und der hat erstmal total große Augen gekriegt, weil er ja in diesem Trotz und in dieser Wut so gesagt hat, ja, ich habe da jetzt ein Problem, ist alles scheiße und du kannst mir aber sowieso nicht helfen. Und dadurch, dass er aber sein Problem dann benannt hat und es tatsächlich irgendwie eine Lösung gab und wir dann im Endeffekt auch diese Zahnarztkosten da bezahlen konnten, hat es einfach nochmal was ganz arg Großes dazu beigetragen, dass dann ein Vertrauensverhältnis einfach entstanden ist, wo es einfach bei ihm mehrere Anläufe gebraucht hat.
Und er hat dich als Teil seiner Lösung wahrgenommen und du konntest ihn unterstützen. Aber wie ging es dann weiter? Also die Rechnung konnte bezahlt werden und ein tolles Ende der Geschichte. Oder?
Ja, nicht ganz. Also wir reden ja hier von schwer erreichbaren jungen Menschen und da ist es ja auch schon irgendwie so ein bisschen impliziert, dass die Geschichten nicht so ganz easy sind. Wir erleben das ja ganz oft im Alltag, dass dann nicht ein junger Mensch kommt und der hat ein Problem und das wird dann gelöst und dann ist alles toll. Da sind ja Menschen, die kommen mit Suchtproblematik, was psychische Problematik angeht, Kriminalität ganz, ganz viele, die überhaupt total große Schwierigkeiten haben, Beziehungen zu führen und da dann irgendwie so das Vertrauen zu gewinnen, das ist ja erstmal so ein bisschen schwierig und braucht dann auch mehrere Anläufe. So war das natürlich dann auch beim Tom. Zu dem Zeitpunkt habe ich schon gedacht, ja, das sind ja jetzt zwei große Meilensteine. Also einmal hier konnte da irgendwie dieses Gesprächsthema durch den verstorbenen Freund aufkommen. Dann haben wir da Erfolg gehabt, dass wir da sein Problem mit dieser Schuldenfrage gelöst haben. Aber dann war der noch nicht angebunden. Der ist dann erstmal nochmal abgetaucht und war dann erstmal nochmal weg. Und das war dann erstmal natürlich nochmal so, ja gut.
Okay, und wie ging es dann weiter? Wie war die nächste Begegnung mit Tom? Was hast du unternommen, Jasmin?
Ja, wenn wir davon reden, dass der Tom erstmal abgetaucht ist, dann bedeutet es in der Regel, dass da nicht auf Anrufe oder so reagiert wird oder auch auf Nachrichten, die man schreibt und dass dann jemand auch zu vereinbarten Terminen nicht kommt. Je nachdem, wie das ist, kann das halt irgendwie mal für ein paar Tage so sein oder aber auch für Wochen, bis sich da dann nochmal ein neuer Kontakt herstellt. Ich habe auch am Anfang mit ihm ausgemacht, was, glaube ich, auch für so eine Beziehungsarbeit auf Augenhöhe total wichtig ist. So, wie sollen wir das gestalten, wenn du abtauchst? Soll ich dich dann anrufen? Soll ich dich kontaktieren? Oder ist es dann für mich das Signal, nee, du hast gerade überhaupt keinen Bedarf oder Bock mehr auf die Zusammenarbeit, was ja auch total okay wäre? Oder brauchst du dann irgendwie nochmal auf gut deutschen Arschtritt und ich soll dich anrufen oder dir schreiben, wie ist das? Und da hat er schon so ein bisschen signalisiert, so, dass es für ihn in Ordnung wäre, wenn man ihn dann nochmal kontaktiert. Würde ich nicht bei jedem Klient machen, da muss man auch ein bisschen Bauchgefühl, glaube ich, so haben oder schon die Person so ein bisschen kennen. Dann habe ich dem nochmal geschrieben, dann kam mal was zurück, aber mal auch wieder nicht. Und so ging das dann eine Weile her und mit einer Weile ist dann so ein paar Wochen gemeint. Also der war dann erstmal noch anderthalb Monate oder so weg. Also ich habe dem jetzt nicht jeden Tag geschrieben, das wäre ein bisschen übergriffig gewesen. Und irgendwann hat es dann tatsächlich einfach so nochmal geklappt, dass er bei einem von den Terminen, die wir dann ausgemacht hatten, dass er dann da erschienen ist.
Okay, und wie erkennst du dann, wo du wieder anknüpfen kannst mit dem Tom? Also woher weißt du, was er dann braucht? Wie ging es dann weiter?
Ich glaube, das entscheidet immer so ein bisschen der Klient. Also bei manchen gibt es ja so einen Fahrplan, so eine Zielsetzung, die man zusammen vorher ausarbeitet, so konkret. Da möchte jemand in der Ausbildung oder man möchte irgendwie den Aufenthaltstitel verlängern oder wir gehen jetzt Schulden an oder Sucht an oder so. Bei ihm gab es ganz, ganz viele Sachen, die man hätte machen können. Das hat aber alles nicht geklappt. Und in dem Moment, wenn jemand lange weg ist, ist es, glaube ich, voll wichtig, nochmal den Klienten zu fragen. Habe ich dann auch gemacht. Ich habe gesagt, ja, Tom, was hast denn du so mitgebracht? Was ist denn so passiert in der Zwischenzeit? Ja, und dann ging's los. Dann ist ganz viel aus ihm rausgebrochen, was ihn gerade so beschäftigt. Aber ein konkreter Auftrag für mich als Sozialpädagogin ist in dem Moment dann jetzt erstmal nicht rausgekommen. Und dann ging's erstmal so darum, zu überlegen, okay, was mache ich jetzt mit diesem Wort Gewerbe? Was machen wir jetzt praktisch, um voranzukommen?
Und wie findest du das raus, wenn du sagst, er hat da ganz wir auch geredet und hat ganz viele Sachen auch so rausgelassen? Woran erkennst du, das könnte jetzt das Thema sein, wo wir beide miteinander wieder ins Arbeiten kommen?
Also das klappt immer besser, je mehr Erfahrung man hat, weil tatsächlich geht es vor allem ums Zuhören. Die jungen Menschen geben ja selber die Themen vor, die ihnen am wichtigsten sind. Und zwischen den Zeilen kommt dann auch manchmal irgendwie sowas raus, so Sachen, die man sich dann merken muss. Der hat dann zum Beispiel gesagt, ja, er findet alles blöd, was seine Mama denkt, was er vielleicht mal irgendwie lernen sollte oder so. Er liebt seinen Hund und er will die ganze Zeit mit seinem Hund am liebsten unterwegs sein. Und da kann man dann halt fragen, so, hey, hast du dir vielleicht in die Richtung schon mal beruflich was überlegt? Und dann hat er, irgendwann ist dann rausgekommen, ja, eigentlich fände das ganz cool, ein FSJ im Tierheim zu machen. Und das also ist aber nur dadurch rausgekommen, dass er erstmal irgendwie so rauslassen konnte, weil ich glaube, wenn ich konkret die Frage gestellt hätte oder habe ich auch so, hey, was würde denn jetzt deine Situation verbessern, dann wäre keine Zwei-Satz-Antwort rausgekommen. Und deswegen war es einfach irgendwie wichtig, in dem Moment ihm zuzuhören und dann so sich ein paar Sachen zu merken und dann so zu spiegeln, hey, guck mal, du hast gerade das und das gesagt, wäre das nicht irgendwie eine weitere Perspektive? Und ich glaube, da geht es als Pädagogin viel darum, vom Klienten aus zu denken und nicht selber zu denken, ah ja, jetzt muss das und das und das passieren nach Schema F, damit es dem jetzt wieder gut geht.
Das heißt, du bist so ganz konkret eigentlich an dem dran geblieben, was er gesagt hat und ihr habt gemeinsam dann überlegt, was könnte irgendwie der nächste Schritt sein und das, so ein FSJ ist ja dann schon recht konkret. Wie ist denn das dann weitergegangen?
ja, das Naheliegendste war dann natürlich, da einzuhaken und zu sagen, hier, guck mal, dann schreiben wir doch jetzt Bewerbung. Das war für ihn ein totales Erfolgserlebnis, weil er gemerkt hat, hier, ich bringe auf dem Papier was zustande. Ich kann was. Und im Endeffekt wurde er dann für ein FSJ in dem Tierheim, in dem er das machen wollte, angenommen. Und das war natürlich erstmal auf der Ebene der Selbstwirksamkeit total gut für ihn. Und im Umkehrschluss hat das dann nochmal die Beziehung zu mir gestärkt, weil er gemerkt hat, diese Unterstützung bringt was. Ich komme hier weiter in meinem Leben.
Okay, also konkrete Hilfe sozusagen, indem du mit ihm da die Bewerbung geschrieben hast, ihn begleitet hast und dann hat er das FSJ angefangen. Geschichte zu Ende, Happy End.
Ja, natürlich nicht. So einfach wäre es manchmal richtig gut. Man denkt doch immer wieder, ah ja, jetzt ist man an dem Punkt. Ja, aber ich glaube, da muss man einfach irgendwie so ein bisschen seine Erwartung auch an die Realität anpassen. Natürlich hat es dann nicht mit dem FSJ geklappt, weil da lag eine Suchtproblematik vor. Der hat ganz, ganz viele Probleme zu Hause gehabt mit seiner Mutter. Also man hat gemerkt, der ist total sensibel und hat ganz, ganz viel Wut in sich. Und das hat sich dann auch auf eine, in dem Sinne, Erwerbsfähigkeit oder Belastungsgrenze ausgewirkt. Und der hat das nicht durchgehalten mit dem FSJ. Und das hat ihm im Endeffekt auch nicht so arg gefallen, weil er sich da erstmal beweisen musste und erstmal ganz viel Hundekot einsammeln musste. Das hat er sich ein bisschen anders vorgestellt. Und dann konnte er das höhere Ziel nicht mehr so richtig sehen. Also das FSJ wurde dann von Seiten des Betriebs aus beendet, weil die gesagt haben, nee, du bist uns so unzuverlässig.
Wenn man dir so zuhört, du bist ja durch sehr viele Emotionen auch gegangen in der Beziehung. Und es war ja ein Auf und Ab. Mhm. Wie behält man so eine Distanz auch, so eine professionelle Distanz? Wie hast du das geschafft?
Ja, das ist, glaube ich, so eine Preisfrage für alle PädagogInnen. Tatsächlich geht es, glaube ich, so ein bisschen darum, die Erwartungshaltung vorher schon anzupassen. Also es muss uns ja vorher klar sein, dass junge Menschen kommen, die Probleme haben, bei denen es nicht gerade läuft. Und dann muss ich natürlich auch immer wieder meine Rolle hinterfragen. So, wer bin ich in dem Moment? So, ich habe mein Praktikum in der Jugendhilfe gemacht und da hat meine Anleiterin mir damals mitgegeben, hey, du musst die jungen Menschen an dein Herz ranlassen, aber du darfst sie nicht reinlassen. Also nicht ganz reinlassen, weil du sonst nicht mehr professionell handeln kannst. Und ich glaube, darum geht es auch so ein bisschen, so empathisch zu sein, natürlich irgendwie mitzufiebern oder sowas. Wenn es mir ganz egal ist, ob der sein FSJ kriegt oder nicht, dann habe ich auch irgendwas falsch gemacht. Aber im Endeffekt muss irgendwie so eine Distanz ja gegeben sein, in der ich dann handlungsfähig bleiben kann. Und da hilft mir immer total die Rücksprache mit KollegInnen, unsere Teambesprechungen. Es hilft schon auch, sich bewusst zu machen, okay, ich habe jetzt die Rolle der unterstützenden Fachkraft, aber ich setze jetzt hier nicht alle meine Hoffnungen da rein, dass die Person jetzt das vermeintliche Ziel erreicht und dann im Endeffekt in der Ausbildung landet oder clean wird oder was auch immer.
Das sind ja sehr viel belastende Situationen. Was sind denn deine Momente, wo du sagst, die sind erfüllend? Oder wie kriegst du das hin, erfüllende Momente für dich selber herzustellen, um die Belastung auch so auszugleichen?
Ich glaube, das kann jeder für sich so ein bisschen anders beantworten. Bei mir ist es auf jeden Fall natürlich diese Meilensteine, die wir gerade schon thematisiert haben, wenn halt irgendwas klappt zum Beispiel. Und wenn man dann merkt, okay, hier ist ein Knackpunkt und da öffnet sich jemand, der offensichtlich sich vorher noch nicht so viel geöffnet hat oder wir machen hier Fortschritte in irgendwas oder der kriegt einen FSJ, auch wenn es nicht für lange ist. Also ich finde, nur weil ein FSJ dann auch nochmal beendet ist, ist es trotzdem ein Erfolg, dass dieses FSJ zum Beispiel überhaupt zustande gekommen ist. Also das sind Momente, in denen ich merke, okay, ja, diese Arbeit hat einen Sinn und das darf man auch, glaube ich, feiern. Ich hatte gestern jetzt auch einen junges Mädchen, die seit einem Jahr hierher kommt und ihre Post abholt und die sich nie auf ein Gespräch eingelassen hat. Und ich habe immer gedacht, gut, der Zug ist da schon längst abgefahren, aber trotzdem, ich mache das Angebot und frage immer mal wieder so, hey, wie geht's dir? Gibt's irgendwas, was du so mit dir rumträgst? Und die ist tatsächlich gestern zum ersten Mal geblieben und hat 20 Minuten lang von ihren Haustieren erzählt. Das ist ein Bombeerfolg, wo ich mir so denke, hey, das hat so ein Jahr nicht geklappt und da braucht's manchmal so einfach so diesen langen Atem und auch, dass man sich da emotional so ein bisschen von abgrenzen kann. Also ich bin nicht da, damit die Jugendlichen mit mir als Jasmin eine persönliche Beziehung aufbauen können oder so, sondern einfach, um ein Angebot zu machen, das bei einem Hilfebedarf irgendwie passt und angenommen werden kann.
Und trotzdem, Jasmin, finde ich, hört sich das danach an, dass man eine ganze Menge Frustrationstoleranz auch mitbringen muss, wenn man immer wieder auch diese Rückschläge hat und die Wege tatsächlich auch sehr schwierig und langwierig sind. Vielleicht kannst du noch mal sagen, was unterstützt dich in deiner Arbeit? Das Team hast du gerade schon angesprochen. Was gibt es sonst noch?
Ja, also ich glaube, es ist ganz wichtig, irgendwie so seine eigenen Grenzen zu kennen und da auch so ein bisschen für sich selber zu sorgen. So, wenn ich merke, boah, da ist ein Fall, der mich emotional nicht loslässt, wenn ich nach Hause komme oder morgens beim Zähneputzen oder sowas, denke ich da aus Versehen dran. Ich glaube, dann ist es ganz wichtig, irgendwie nochmal so einen Schritt zurückzutreten und das neu zu evaluieren. Da hilft Fallbesprechung im Team ganz arg, weil man sich dann einfach mit vielen Sachen nicht alleine fühlt und weil dann einfach da ein Spiegel ist. Jemand, der sagt, guck mal, also du musst hier jetzt überhaupt gar nicht mehr noch weiter auf den eingehen. Bleib einfach da, du hast das Angebot gemacht und jetzt ist der Schritt auf der Seite des Klienten zu machen und nicht bei dir. Ja, Supervision ist ein super wichtiger Ankerpunkt, wo nochmal jemand, der überhaupt gar nicht vielleicht in der Arbeit drin ist, von außen drauf guckt und sagen kann, guck mal, probier doch mal das und das aus. Man braucht einfach ein gutes Werkzeug, um sich so ein bisschen abzugrenzen und dann auch die Arbeit Arbeit sein zu lassen, weil man natürlich ist man mit schwierigen Schicksalen konfrontiert und natürlich kann man die im großen Teil der Fälle nicht komplett irgendwie ausräumen.
Ja. Also Hut ab, das ist echt eine ganz schön anstrengende und schwierige Arbeit. Vielleicht kannst du uns zum Abschluss noch sagen, wie ist dein Verhältnis zu Tom heute?
Man könnte jetzt hier nochmal sagen, ja, ist alles top gelaufen und so, aber nee, tatsächlich setzt sich das fort, wie bei so vielen KlientInnen, die wir über Jahre irgendwie begleiten. Der Tom ist momentan nochmal in einer Phase, in der er nicht so viel antwortet und nicht so viel hierher kommt und irgendwie seine Termine wahrnimmt. Aber das ist gerade ganz okay und da hilft so auf der einen Seite der Erfahrungswert, hey, es gibt immer wieder Phasen, es gab ja auch hier in der Geschichte immer wieder Phasen, in denen es dann auseinanderging und in denen aber dann auch wieder der Kontakt zustande gekommen ist und da ist, glaube ich, diese Konstante total wichtig, dass der junge Mensch erlebt, hey, da ist jemand, der geht jetzt nicht unbedingt weg und da geht es jetzt auch nicht um, da ist jemand sauer auf dich oder enttäuscht oder weiß ich nicht was. Ja, und dann immer wieder einfach das Angebot zu machen und die Hand auszustrecken und zu sagen, hier, ich kann dir was anbieten, wenn der Bedarf gerade bei dir ist und dann kann ich als Fachkraft einfach warten, okay, passt dieses Angebot gerade für die andere Person, kommt die auf mich zu oder eben nicht und dann muss ich nicht den Drang haben, das jemandem überzustülpen.
Ist das jetzt aus deiner Sicht ein Erfolg? Ist das eine Erfolgsgeschichte?
Ich würde sagen, ja, wobei man natürlich immer auf verschiedenen Ebenen betrachten kann, auf welcher Ebene habe ich hier gerade Erfolg. Auf der beruflichen Karriereebene hatte ich jetzt nicht so viel Erfolg mit Tom, weil da ist ja das Ziel nicht erreicht worden, dass er irgendwie in einer Erwerbstätigkeit drin bleibt. Aber Tom hat erlebt, dass er nach dem Abbruch dieses FSJs dann nochmal hier hinkommen konnte und wir dann trotzdem noch andere Dinge angegangen sind. Und auf dieser Ebene ist es ein Erfolg. Ich finde, es ist sogar der viel größere Beziehungserfolg, wenn Dinge nicht klappen und dann aber unser Schützling oder unser Klient trotzdem weiß, okay, ich kann mich an die Person wenden und das einfach auch in Anspruch nimmt. In dem Sinne ist die professionelle Beziehung auf jeden Fall ein Erfolg.
Jasmin, ganz herzlichen Dank, dass du uns Einblick in deine Arbeit gegeben hast. Du arbeitest im Kinderdorf Saarbrücken und dort in dem Jugenddienst. Herzlichen Dank, dass du dabei warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Freude gemacht.
Auch von mir nochmal ganz herzlichen Dank, Jasmin, für die Geschichte mit Tom. Danke und alles Liebe.
Danke, tschüss.
Ja, Benjamin, ich habe das Gefühl, wir haben einiges gehört, was wir in der ersten Folge auch schon hatten. Was mir so hängen geblieben ist, es geht wieder um die persönliche Haltung, die ich in meiner Arbeit mitbringe. Und diese Nähe-Distanz, von der die Jasmin gesprochen hat. Also da sein, nicht zu nah, aber trotzdem da sein.
Ja, und für das Thema brennen, also die Themen auch des Klienten wahrzunehmen und aufzunehmen und daran anzudocken, das ist, glaube ich, auch ein zweiter Punkt, der in der Beziehungsgestaltung ein sehr wichtiger ist.
Und die Gelegenheiten erkennen, glaube ich, da, wo der Tom offen war, wieder anzudocken, das hat Jasmin dann erkannt und hat diese Gelegenheit auch wahrgenommen.
Und nichtsdestotrotz auch einen langen Atem zu haben. Also wir haben das ja an Toms Geschichte gehört, immer wieder auch mit den Enttäuschungen umzugehen, auch mit dieser Frustration und das zu akzeptieren in der pädagogischen Arbeit, daran immer wieder auch ja, das mitzunehmen.
Und um das gut hinzukriegen, brauche ich Support. Da brauche ich die fachliche Unterstützung von Kolleginnen, Supervision, Fallbesprechung. Das ist, glaube ich, auch enorm wichtig.
Genau. Das heißt, Beziehungsarbeit oder professionelle Beziehungsarbeit ist kein Zufall. Es ist nicht einfach nur ein Bauchgefühl. Es ist ein bewusstes Handeln. Und das ist ja nicht nur ein Thema von Jasmin, diese professionelle Beziehungsgestaltung, sondern das haben wir ja alle bei uns in jedem Angebotsfeld, in den stationären Hilfen, ambulanten Hilfen. Und die professionelle Beziehungsgestaltung ist ja auch ein großes Thema bei den Qualitätsstandards. Und diese haben wir ja bei SOS implementiert. Ja, und jetzt seid ihr gefragt, was für Erfahrungen habt ihr in der professionellen Beziehungsgestaltung? Schreibt uns gern unter alles-pädagogik@sos-kinderdorf.de.
Außerdem möchten wir euch schon mal das Thema unserer nächsten Folge verraten. Es wird um Demokratiebildung und Extremismusprävention gehen. Abonniert am besten unseren Podcast, um die Folge nicht zu verpassen. Also, wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge von Alles Pädagogik wieder dabei seid. Yvonne und
Benjamin.